Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Mai 2025. Dominik Feusi und Marco Sol. Und jetzt Abo lösen. Abo lösen, Abo lösen. Das ist ganz wichtig. Bern einfach ist ein kostenloser Podcast, aber kostenlos heisst eben nicht gratis. Wir finanzieren das auch unter anderem mit den Abos auf nebelspalter.ch. Wenn euch also etwas an dem Podcast liegt, könnt jetzt abonnieren. Zweitens, ihr müsst nicht alles lesen. Ich sage es immer wieder im Internet. Explodiert ja alles. Man kann ja, mir geht's ja auch so. Ich versteh's. Ich kann auch nicht mehr alles lesen. Ist unmöglich, sonst bin ich grau und alt bis am Tagesende. Nein, ihr müsst nicht alles lesen, aber ihr müsst uns unterstützen, wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet. Gut. Was ist heute los? Der Martin Pfister hat, das ist eigentlich außergewöhnlich, schon nach 50 Tagen eine Bilanzpressekonferenz gemacht. Normalerweise macht man das nach 100. Geht zurück auf einen Brauch vom FDR in Amerika, nach 100 Tagen hat er schon gesagt, er hat alles gelöst. Jetzt der Martin Pfister ist, glaube ich, noch nicht so weit, hat noch nicht alles gelöst. Dominik, was gibt es da zu berichten?
Nein, gelöst hat er nicht alles, aber er hat, muss man sagen, in Buer auf dem Waffenplatz, im hintersten Jura, hat er so ein bisschen die Marschrichtung durchgegeben. Er hat zuerst ein bisschen eine Analyse gemacht, er hat gesagt, die Sicherheit in Europa ist und damit auch in der Schweiz so gefährdet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es ist tragisch, dass man das wiederholen muss, weil es gibt immer noch Leute in dem Land, die das Gefühl haben, ja, ja, ewiger Frieden, ewiger Frieden. Und dann, das habe ich interessant gefunden, er hat gesagt, es gäbe in der Politik Leute, die sagen, man müsse sich nur auf die wahrscheinlichsten Ereignisse vorbereiten. Und dann hat er, Zitat, gemäß Philipp Burkhardt, SRF, es ist meines Erachtens die Aufgabe der Armee, sich auch auf die gefährlichsten Ereignisse vorzubereiten. Das finde ich bemerkenswert, oder? Weil das bedeutet ja, er geht nicht den einfachsten Weg. Der einfachste Weg wird sagen, okay, alle reden von Drohnen, alle reden von Luftverteidigung, also machen wir das und nichts anderes. Nein, er sagt, okay, wir machen einen ganzheitlichen Ansatz weiterhin, wir tun auch wirklich die gefährlichen Sachen machen. Und dann, wie macht er das? Er hat stark betont, Kooperation mit anderen Streitkräften. Das müssen wir ausbauen und müssen das vertiefen. Auch Rüstungseinkäufe gemeinsame. Da gibt es das Rüstungseinkaufsprogramm von der EU. Das hat er nicht wörtlich erwähnt, aber er muss das gemeint haben, und ich jetzt ihm bösartigerweise unterstelle. Er hat auch gesagt, die Schweiz kann hier nicht abseits stehen. Für meinen Geschmack, ich habe auch noch, man hat seine Ansprache auch noch veröffentlicht beim VBS, ein bisschen mehr hätte ich jetzt an seiner Stelle betont, dass die Schweiz eben, damit sie glaubwürdige Armee hat, auch muss ihre Hausaufgaben machen. Und ihre Hausaufgaben fängt an, wirklich bei der Ausrüstung, auch mit Ausgangsuniform und mit Gewehr, mit Artillerie, mit Kommunikationsmitteln. Dort hat das Parlament schon ein bisschen Entscheidungen gefällt. Aber das muss noch weitergehen. Und dort hat er einfach gesagt, wir brauchen viel mehr Geld. Wo genau, wie genau, so konkret ist er noch nicht geworden. Andererseits muss man auch sagen, dort gibt es Pläne, wie man das müsste machen.
Gut, es ist ja interessant. Also laut Zürcher Zeitung hat er ja angefangen, seine Lagebeurteilung sehr, sehr militärisch, so wie das ein Offizier macht. Er ist Oberst und er hat dann auch seine Absicht. Man tut ja dann die Absicht erkunden. Und das hat er schön knackig gesagt, ich will. Das finde ich gut, oder? Er sagt, ich will das, ich will das, ich will das. Klare Ansage, das finde ich gut. Aber es macht einem auch ein bisschen misstrauisch, weil man denkt, ja, wieso musst du da den starken Mann markieren? Weil du eben in anderen Sachen nicht so stark bist. Erstens, ich meine, wenn es ums Geld geht, ja, dann könnte ja zum Beispiel einmal sagen, ja, die eigene Partei, die da bei der AHV fröhlich mit der Geld ausgeben, mit der SP, hat er mit denen geredet. Er muss das nicht öffentlich sagen, aber ich sage es jetzt einfach einmal, also mit der Partei müssen sie dann mal reden, weil das ist eines der Hauptprobleme, dass die Mitte-Partei sehr häufig mit der Linken unglaubliche Ausgaben beschließt. Es geht vor allem um den Sozialstaat. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Es geht nicht. Wir können nicht eine Armee aufbauen, wenn wir gleichzeitig den Sozialstaat ausbauen auf eine Art, als wären wir immer noch 1883. und die Arbeiter sind im Glanerland am Verhungern. So ist es einfach nicht. Das ist mal das Erste, was mir aufgefallen ist. Und das Zweite, EU, da merkt man halt schon, er ist der Euro-Turbo-Bundesrat, insofern, dass er von der SP gewählt ist. Also muss er auch solche Sachen erzählen. Mhm. Ich meine, wenn man die heutigen Dinge anschaut, die Lage anschaut, wäre es besser, man hätte jetzt gesagt, gegenüber den Amerikanern sehr offensiv gesagt, wir wollen bei den Amerikanern Zeug einkaufen. Wieso mit der EU zusammen Zeug einkaufen? Ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt gerade das richtige Signal ist an die Amerikaner, die zurzeit einen Krieg haben mit der EU. Also auch dort, nicht so wahnsinnig knackig.
Ich glaube auch, es ist innenpolitisch wirklich hochriskant. Ja, nein, ich sage es anders. Es ist ein Fehler. Es ist dumm. Er sollte das nicht machen. Weil, wenn du dir überlegst, was braucht er am Schluss, wenn es ums Geld geht oder um Einkaufs-, also Rüstungsprogramm oder Armeebotschaft generell, Immobilienbotschaft von der Armee, was braucht er? Er braucht eine Mehrheit. Holt er die bei der SP und bei den Grünen? Nein, das hat noch nie ein VBS-Chef hat das mit Hilfe von Links-Grün seine Ziele erreicht. Sondern immer mit einer bürgerlichen Koalition. Darum, er kann von mir aus schon, und ich bin ja voll dabei, weißt, wir müssen zusammenarbeiten mit Armeen rundherum. Aber er soll viel mehr, er muss ja die SVP gewinnen, oder? Und er hat bereits jetzt, was EU-Turbo angeht, ein paar Fehler gemacht, um das ein bisschen, ja, wenigstens ein bisschen eingrenzen, den Schatten, sage ich jetzt, oder? Hätte er wirklich mehr müssen reden von den Hausaufgaben, mehr müssen reden, was man wirklich eben, wo man wirklich könnte sparen, auch selber betonen, aus VBS kann sparen. Da hat es Leute, die arbeiten und nicht arbeiten, um es ein bisschen komisch zu sagen. Also er muss halt die SVP auf seine Seite ziehen. Und das macht er im Moment nicht. Und das ist nicht gut. Man muss wirklich sagen, für ihn selber ist es nicht gut. Der Martin Pfister muss merken, wer seine Freunde sind. Und er muss auch merken, wer seine Feinde sind.
Ja, und wenn schon, sind es nicht. Weißt, und wenn schon, muss er Zumutungen, die er zu verteilen hat, Kopfverteilung gleichmäßig verteilen, links und rechts. Er hat nichts gesagt, was die SP aufregt gestern. Gar nichts. Es ist alles wieder, das hätte der Beat Jans können sagen. Entschuldigung. Der Beat Jans hat einfach keine Ahnung. Er hätte nicht gesagt, ich will. Nein. Also sonst, ein VBS-Vorsteher von der SP hätte genau gleich geredet. EU. Nein, das ist ganz wichtig, das ist der Code. Sogar der Fabian Molina will jetzt eine EU-Armee. Die sind so EU-trunken. Und was ich würde sagen ist, mit dem Ständemehrentscheid, wo der Martin Pfister wirklich ohne Not so früh schon eines der grössten Geschenke der Euro-Turbos gemacht hat in diesem Land und die SVP massiv gegen sich aufgebracht hat, wäre jetzt Zeit gewesen, zu sagen, jetzt mache ich mal etwas, was die SVP gut findet. Sonst wird, genau wie du sagst, er nie irgendeine Mehrheit bekommen für irgendeinen Rappen mehr für die Armee. Und immer die birnenweiche Vorstellung von diesen bürgerlichen Bundesräten in der Mitte und in der FDP, ja, die SVP kann ja nicht anders als Ja-Stimmen beim Militär. Je nachdem, wie man es framen tut, sagt sogar die SVP dann Nein, wenn sie das Gefühl haben, ja, das geht nur in die EU. Also von dem her, meiner Meinung nach, schlecht. Vielleicht noch kurz eine Sache, die gut ist. Finde ich noch interessant, das steht in der Zürich-Zeitung, hat bis jetzt eigentlich personalpolitisch gar nicht viel gemacht. Und die Leute, die bei ihm immer noch arbeiten, sind alles eingespielte Berner Routinier. Da ist er viel, viel intelligenter als der Beat Jans, der sein ganzes Team, den engen Stab aus Basel geholt hat. Und siehe da, Basler haben so keine Ahnung von der Eidgenossenschaft. Es gibt kaum einen Kanton, der weniger Ahnung hat von der Eidgenossenschaft als Basler. Von dem her, das hat er gut gemacht.
Noch ein letzter Punkt, den er hätte besser machen können. Also er muss uns, glaube ich, etwas zum Mittagessen einladen, weil wir hier eine Beratungssitzung machen für ihn. Er hat dringend das Feld schiessen müssen. Und zwar mit, vielleicht ist er ja gewesen, aber es hat es niemand erfahren. Ich erwarte vom Chef vom VBS, dass er als Feldschiessen geht, in Begleitung von SRF und anderen Medien, wenn niemand kommt, Nebelspalter kommt mit. Weil er hat das uns ja gesagt, er ist überzeugt, die Wiederaufrüstung von der Armee mit Geld lange nicht. Das brauche ich auch, er hat das gesagt, eine Art geistige Landesverteidigung wieder. Und das muss er vorangehen. Darum, er muss an den Schiessanlass, Feldschiessen 2025 hat er verpasst. Wir warten darauf, auf den nächsten Schiessauftritt vom Bundesrat Martin Pfister.
Genau, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil die Viola Amherd hat nie solche Sachen besucht. Und das war ein Grund, warum sie null Autorität hatte in der Armee. Niemand hat sie eigentlich ernst genommen und vor allem hat man sie nicht mögen. Das ist noch viel, viel schlimmer. Man hat sie nicht mögen, weil man das Gefühl hatte, vor allem die Milizler natürlich haben das Gefühl gehabt, die nimmt uns gar nicht ernst. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Energiepolitik ist immer noch ein wichtiges Thema. Und wenn ihr wollt wissen, wie eine neue Energiepolitik sollte aussehen in der Schweiz, dann ist Avenergy, das ist der Verband von der Erdöl importierenden Branche, die sind immer gut für absolut interessante Einsichten in die Energiepolitik. Hört jetzt gut zu.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stösst die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Ja gut, der Blick ist ja eine lustige Zeitung. Es ist eigentlich die Zeitung, die sicher immer am engsten mit der SP ist. Nachdem der Tagesanzeiger nicht mehr so treu SP ist, ist der Blick jetzt noch das letzte Parteiblatt von der SP. Hat sich jetzt wieder einmal gezeigt, dass man ein kleines Beispiel, aber doch sehr bezeichnendes Beispiel, Dominik, erzählt.
Ja, ich bin heute Morgen darüber gestolpert. Es ist ein grossartiges Beispiel. Journalismus im 21. Jahrhundert. Wirklich die Headline ist das gewesen, heute Morgen. Es geht um den Simon Preisig. Er hat wollen nach der Geburt von seinem Kind länger zu Hause sein, bei seiner Frau, ihr helfen. Ich weiß nicht genau, bei was. Wahrscheinlich beim Stillen oder irgendwie beim Schlafen oder so. Und er hat dann das ausgerechnet und hat gesagt, ganz schlimm, 3 Monate zu Hause bleiben, das hätte ihn 12'000 Franken gekostet. Es kommt dann im Verlauf des Artikels raus, dass er Teilzeit schafft, 70%. Und die 12'000 sind seine Mindereinnahmen. Und ja, es ist noch interessant, ich frage mich wirklich, ein Teilzeitangestellter hat gemerkt, dass er weniger Geld im Portemonnaie hat, wenn er noch weniger schafft, als er eigentlich schafft. Sein Arbeitgeber ist übrigens Allianz F. Das ist die frühere, durchaus bürgerliche Frauenbewegung, die aber seit etwa 5-10 Jahren schrittweise gekapert wurde von Linksgrün. Heute ist es einfach eine linksgrüne Lobbyorganisation. Und er schafft dort dafür, dass es mehr Elternzeit gibt, also dass alle die kein Kind haben, immer in Zukunft die 12'000 oder am besten wahrscheinlich noch mehr Geld zahlen. Ein komplett absurder Artikel, billig aufgelegt, weil so eine Initiative, die das will, ist im Sammelstadium. Und man hört, dass es gar nicht wahnsinnig gut geht, weil die Leute in der Schweiz nicht so blöd sind. Sie wissen genau, eine Familienzeit von 18 Wochen, das fordert die Initiative, die muss irgendjemand zahlen. Wenn es der Simon Preisig nicht ist, dann sind es alle anderen. Und dann ist dann die Frage, ob man das noch irgendwie als fair erachten kann, wenn wir die Ferien oder der Elternaufenthalt von Simon Preisig finanzieren.
Also jetzt mal gut zu, ihr jungen Männer, ihr Waschlappen draussen. Der Simon Preisig ist so ein typischer Antimann. Das ist ein richtiger Wäschlappen, ein totaler Wäschlappen. 70% schafft er, das ist jetzt schon hure wenig. Hey, das langt ja wahrscheinlich, um wirklich daheim vor Ort zu sein und zu helfen. Ich habe genug Kinder gehabt, ich weiss, wie es jemand ist mit kleinen Kindern. Man hat immer genug Zeit und dann tut man halt ein bisschen schneller arbeiten, ein bisschen besser arbeiten. Was bist du für ein Waschlappen, du? Du willst, dass ich dir zahle? Dass ich dir zahle, dass du daheim hockst und zuschaust, wie dein Kind schläft? Geht's dir eigentlich? Und man muss mal überlegen, auch von der Aufgabenteilung. Mir ist ja gleich, wer das macht, Mann oder Frau. Nach der Geburt ist meistens besser, die Frau bleibt zuerst daheim, weil sie muss sich auch erholen, im Fall. Simon Preisig, weisst, es ist anstrengend anscheinend, das Kind auf die Welt zu bringen. Das hast ja du nicht gemacht. Und dann geht's noch weiter. Wer soll das eigentlich zahlen? Alle anderen, weil du das Gefühl hast, deine Aufgabe ist es nicht mehr, deine Familie zu ernähren. Andere Leute sollen das machen für dich. Was bist du für ein Mann? Du bist kein Mann, du bist nichts. Das als wichtige Botschaft an junge Männer.
Genau, und das Interessante ist dann, er kommt dann immer, die Familienzeit-Lobby-Männer kommen dann immer mit dem Argument, ja, wenn wir Familienzeit hätten, oder eben ältere Zeit, dann würde die Frau eher wieder einsteigen nachher. Und auch die Studie, die die Initianten gemacht haben, mit Ecoplan, das ist eins von diesen Büros, wo du kannst 10'000 oder vielleicht 20'000 Franken geben, und dann machen sie eine Studie, wo genau das rauskommt, was du bestellst. die tut so Annahmen treffen, nämlich eben, dass das eine Pflicht ist, also dass ältere Zeit nur die gezahlt wird, wenn du nachher wieder gehst arbeiten. Das Problem ist, in der Initiative steht das gar nicht. Also weißt du, wir sind da im Fake News Modus, im Disinformationsmodus der schlimmsten Sorte und der Blick lässt sich für das instrumentalisieren.
Was eben ganz schlimm ist, was ich eben auch schlimm finde, ist, dass die Auffassung, ein Kind aufziehen, heisst nicht nur einfach schöppeln und Windeln wechseln und so weiter. Jemand muss auch für Einkommen sorgen. Und ich sage es noch einmal, zu einer Familie, für eine Familie sorgen, ist das eine Kind betreuen, aber das andere ist für Einkommen sorgen. Ob jetzt die Frau das Einkommen bringt oder der Mann oder beide, ist mir eigentlich scheißegal. Aber einer muss es machen. Und es kann nicht der Staat sein und es kann nicht der Markus Somm und der Dominik Feusi sein. Wir zahlen dir nicht dein Leben preisig. Du bist jetzt ein erwachsener Mann und sonst geh wieder in den Kindergarten, wo du hingehörst. Nein, es ist wirklich, es ist zum Kotzen. Was für Vorbilder da einem angepriesen werden, unseren jungen Männer. Junge Männer, steht mal auf und werdet wieder Männer. Ihr Wäschlappen, 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 preisig. So ist die neue Losung. Gut, gehen wir zu jemand anderem, wo sicher kein Wäschlappen ist. Das ist die neue Botschafterin von Amerika in der Schweiz. Sie ist noch nicht bestätigt vom Senat. Noch nicht, aber sie hat schon in der Kommission vom Senat, in der Außenpolitischen Kommission, der APK vom Senat, hat sie schon das Hearing gehabt. Das Hearing ist sehr glatt durchgegangen. Sie hat praktisch, also nein, keine einzige Frage gestellt worden. Und sie hat also die Schweiz nur, ich habe das auch im letzten Memo am Freitag irgendwie verschrieben, sie hat die Schweiz nur gelobt. Das ist unglaublich, was da für eine Botschafterin kommt. Das ist dann etwas anderes als der absolut verunglückte Botschafter, den wir jetzt gehabt haben von Joe Biden. Dominik, was gibt es da noch zu sagen?
Ja, es ist wirklich ganz eine tolle Geschichte. Man könnte fast meinen, sie wäre Botschafterin von der Schweiz in den USA. Sie hat betont, oder wie wir, viel investiert in den USA und dass wir damit mit diesen rund 350 Milliarden Dollar 500'000 gut zahlte Arbeitsplätze sozusagen schaffen in den USA. Es ist klar, wenn sie dann da ist, ist sie Interessenvertreterin von der Administration Trump. Also es ist ja kein Weichei, der da kommt. Es ist nicht der Simon, ist nicht die weibliche Form von Simon Preisig.
Simona Preisig.
Genau, sie versteht offensichtlich, wie eng die Beziehungen sind. Sie hat auch von Sister Republics geredet. Das ist ja oft, wir reden davon, aber die Amerikaner haben das nicht so im Hinterkopf, oder? Weil sie das vielleicht nicht so wissen. Sie weiss es, sie stammt auch mütterlicherseits von einer Familie ab, die 1875 vor Graubünden in die USA ausgewandert ist. Also, ich glaube wirklich, bei ihr mit ihr kannst du diskutieren. Am Schluss muss der Deal stimmen, das ist selbstverständlich klar. Aber wir haben mit ihr jemanden, der schon sehr viel weiter ist als der Herr Miller, wo ein, faktisch muss man sagen, ein Schweizhasser war, je hingekommen ist.
Was so wichtig ist, das gehört natürlich auch zu der Geschichte von der Calista Gingrich. Sie hat natürlich vor allem auch einen sehr einflussreichen Mann. Und auch das ist etwas, was für die Schweiz wird gut sein, wichtig sein, weil sowohl sie wie auch er, aber sie auch, sie kann jederzeit mit Trump anrufen, die kennen sich gut, wo sie letztes Mal in der Amtszeit 1 war sie Botschafterin im Vatikan. Sie hat sehr regelmäßig, und ich meine, der Vatikan ist jetzt nicht gerade Priorität für die Amerikaner, sehr regelmäßig mit dem Donald Trump können reden. Also das ist für uns ein riesen Vorteil. Newt Gingrich übrigens kennt die Schweiz auch gut, ist auch ein Fan. Und einfach, dass die Leute ein bisschen wissen, ist auch heute in der Zürich-Zeitung vollkommen falsch dargestellt worden. Der Mann, der das geschrieben hat, hat keine Ahnung von Amerika. Es ist also ein bisschen, es ist bedenklich, was für Leute in der Zürich-Zeitung über Amerika schreiben. Er ist nicht in der Tea Party gewesen. Er ist nicht der Führer von der Tea Party. Er ist der Führer gewesen von der republikanischen Revolution in den 90er 1994, nachdem sie das erste Mal seit langer, langer Zeit haben sie wieder die Mehrheit gehabt im Repräsentantenhaus. Sonst seit dem New Deal haben immer Demokraten die Mehrheit gehabt im Repräsentantenhaus. Der Gingrich hat das geschafft. Und dann kommt der sogenannte Contract with America oder for America. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es geheißen hat. Das ist ein unglaublich gutes liberales Programm gewesen für das Land mit riesen Folgen. Er hat nachher zum Beispiel zusammen mit dem Bill Clinton, der hat müssen, weil er nämlich den Kongress nicht mehr im Griff hat, hat er eine von den grössten, intelligentesten und besten Sozialstaatsreformen gemacht, die es je gegeben hat im Westen. Welfare to Work. Ich habe seinerzeit, als ich in Amerika studiert habe, habe ich bei dem Professor, der das nämlich ausgearbeitet hat, habe ich auch studiert, ganz ein guter Typ. Nein, Das ist der Gingrich. Der Gingrich hat mit der Tea Party nichts Spezielles zu tun. Er hat die natürlich unterstützt, ist ja klar. Aber die sind lang nach dem Gingrich. Also, Zürich Zeitung, bitte ein paar Korrespondenten mal auswechseln. Es ist langsam Zeit. Es ist wirklich peinlich, wie schlecht ihr Leute in den informieren, die eigentlich amerikafreundlich sind. Gut, gehen wir zum, oder hast du noch etwas zu der Gingrich?
Nein.
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Hat mit Amerika zu tun. Lustige Botschaft aus Deutschland. Es geht um Harvard.
Genau. Harvard ist ja unter Druck gekommen vom Präsident Donald Trump, weil Harvard nach einem eigenen Bericht, muss das immer sagen, nach einem Bericht von Harvard selber, ein Problem hat mit Antisemitismus, und zwar auch so ganz tief wurzelt. Und was macht die deutsche Regierung? Das ist eine Geschichte in der Welt. Die Bundesregierung bietet Harvard Eröffnung eines Exilcampus in Deutschland an. Wunderbar, ich bin sicher, dass die Elite-Uni gern in die Bildungswüste von Deutschland exportieren will. Vor allem auch, um den Antisemitismus weiter pflegen. Das wird unglaublich toll. Dann können alle die pro-palästinensischen Israel-Hasser können an die Harvard-Uni irgendwo in, man könnte Berlin. Mal sagen, Wuppertal.
Nein, Berlin ist schon am besten. Neukölln, dort, wo die meisten Muslime hocken. Nein,
ja, genau.
Berlin. Nein, das würde passen. Berlin ist ja selber so eine Hochburg geworden von dem.
Aber dann dem Nürnberg. Linien. Markus, Nürnberg würde ich auch noch empfehlen. Weißt du, das Gelände dort, das ist nämlich leer.
Das könnte man einen Campus machen, ja. Stimmt?
Ja. Oder gerade zwei rausstellen.
Das kann Deutschland finanzieren. Stimmt, das Reichsparteitag-Gelände ist noch frei. Bitte bauen dort Baracken für die Pro-Palästinenser, palästinensische Neonazis, das wäre sehr gut. Nein, aber es ist ja jetzt auch der Hintergrund, ich meine, ich habe jetzt nicht geschaut, die Bundesregierung, welches Ministerium das ist oder wer das überhaupt ist. Ich sage jetzt einfach mal etwas, ich habe jetzt nicht genau geschaut.
Der Kulturstaatsminister.
Wie?
Der Kulturstaatsminister.
Was ist für eine Partei, weißt du das zufällig?
Nein.
Weil ich meine, jetzt wenn ich der Bundeskanzler Merz wäre, das ist doch birrenweich, dass Deutschland jetzt, wo sie noch keine richtige Beziehung gefunden hat zu der neuen Regierung, weil die Linken haben sowieso nie eine gute Beziehung zu Trump, das kommt dazu, aber der Merz hat ein Interesse, er ist Transatlantiker, er muss doch irgendwo ein gutes Verhältnis haben zum Trump, letztlich, oder? Weil es gibt ein bisschen grössere Probleme für Deutschland als Harvard. Harvard ist jetzt nicht ein deutsches Problem, das interessiert die Amerikaner. Aber das sind so genau die symbolischen Gesten, die beim Trump einfahren, wie wahnsinnig. Das ist dumm. Das ist richtig dumme Aussenpolitik. Also von dem her muss ich sagen, und gerade aus Deutschland, wie du gesagt hast, es ist historisch, es ist ein bisschen ironisch, dass die Deutschen jetzt das Gefühl haben. Ich meine, wenn man weiss, dass die deutschen Universitäten bis zum Zweiten Weltkrieg die besten Universitäten gewesen sind von der Welt. Und warum sind sie eigentlich die besten gewesen? Wie so viele Juden.
Genau.
In Deutschland an den Universitäten gewesen sind, Professoren, Studenten und so weiter. Die haben die Deutschen alle vertrieben. Und wo sind die hin? Auf Harvard. Sie sind zum Beispiel auf Harvard gegangen. Und Harvard hat immer sehr viel, ab den 60er Jahren, wo es nämlich ihre Quote gegen die Juden, Harvard hat einmal eine Quote gehabt, gegen Juden, erst in den 60er Jahren aufgehoben. Dann ist Harvard eine von den wichtigsten Universitäten geworden, von der Welt, auch dank der Juden. Und jetzt sind wir wieder so weit. Juden können sich nicht mehr wohlfühlen in Harvard. Ich habe den Bericht auch gelesen und zweitens gibt es ganz viele jüdische Dozenten, die das berichten. Also Harvard ist jetzt so weit wie Berlin 1933, dass die Juden nicht mehr an der Universität können tätig werden. Und dass jetzt ausgerechnet die Deutschen erst jetzt merken, dass sie die könnten zurückholen. Peinlich, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg nie richtig sich darum kümmern, dass die Leute wieder hätten können zurückgehen. Gut, sie haben auch nicht wollen, aus verständlichen Gründen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. EU und Korruption, auch ein Lieblingsthema natürlich von uns, weil wir sind nicht unbedingt bekannt als die grössten Bewunderer von der EU. Um was geht es, Dominik?
Das ist eine grosse Geschichte von Politico, einem Magazin, wo aus Brüssel berichtet. Mary Eccles schreibt das. Das ist eine sehr erfahrene Journalistin. Durchaus eine, die nicht wie wir, also sie ist wirklich pro EU, kann man überhaupt ihr nicht vorwerfen. Und sie beschreibt, das ist wirklich grossartig, wie die EU immer wegkommt, wenn es Skandal gibt. Du erinnerst dich an Pfizergate, also das ist das Urteil, wo Frau von der Leyen, sie hat sich geweigert, ihre SMS mit dem Pfizer-Chef rauszugeben und sie hat nicht recht bekommen, oder? Aber sie schreibt dann im Artikel, warum es klar ist, dass sie auch weiterhin nicht wird rausbekommen. Ein Rechtsexperte sagt, ja, sie wird einfach eine andere Begründung machen, dass sie es nicht rausgibt. Und dann müsste die New York Times, die ja geklagt hat, die müsste wieder klagen. Oder ein Beispiel von Qatargate, das ist, du erinnerst dich, das ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, wo rausgekommen ist, dass Katar ganze Gruppen von EU-Parlamentariern und Leuten geschmiert hat, um Einfluss zu bekommen. Der neueste Fall, der wieder Katar betrifft, ist ein estnischer Generaldirektor, der sich hat einladen und sich hat zahlen und so weiter. Und gleichzeitig ist er mit einem Luftfahrtdeal am Verhandeln mit Katar. Ja, er ist bis jetzt auch weggekommen. Und das, obwohl die EU x Institutionen hat, die sind dann da erwähnt, die sollen für mehr Ethik und für EU-Werte und für Antikorruptionsbehörden und so weiter dienen. Und der letzte Punkt noch, vor 2 Wochen, ich schreibe da mal bei nebelspalter.ch drüber, hat der Rechnungshof publiziert, wie die EU NGOs finanziert, komplett undurchsichtig. Es gibt nicht einmal irgendeine Liste oder eine Datenbank, wo man sieht, wo 7,4 Milliarden Euro hinfließen. Das ist einfach die Mary Eccles macht am Schluss, das ist der Höhepunkt, der Vergleich mit der Mafia. So funktioniert die Mafia. Einfach ein bisschen mit einem Überbau und einer Fahne und einer Hymne und einem Parlament. Das gibt es bei der Mafia natürlich nicht.
Gut, und die Mafia ist im Gegensatz zu der EU und zu der EU noch nicht multinational. Multinational ist eben immer anfällig. Das ist eindeutig, oder? Weil die Leute natürlich eben, es geht ja auch um Anstand, es geht um eine Ethik, die sehr kulturell bedingt ist und das in Schweden vielleicht ein bisschen weniger beschissen wird und in der Schweiz als im Kongo, ist glaube ich so. Und alle die multinationalen Gebilde, in der EU ist es vor allem Rumänien und Bulgarien, wo die faulen Eier sind, sind anfällig. Und was ich aber schlimm finde, ist ja, dass dann gewisse Leute schon verurteilt werden. Gewisse Leute tut man ja dann schon verfolgen, zum Beispiel, wenn sie Marine Le Pen heissen. Dann ist dann das plötzlich ein riesen Thema und dann kann die nicht einmal Präsidentin werden. Also das ist auch noch ein peinliches Kapitel von diesen EU-Geschichten, wo eben Korruption eigentlich meistens kein Thema ist, außer der, der korrupt ist, ist dummerweise jetzt gerade noch gegen die EU. Das geht nicht. Gut. In dem Sinne, das war Bern einfach an dem 27. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Hast gesagt. Zweitens, nie entschuldigen, wenn ihr nicht Simon Preisig heisst und nicht ein Wäschlappen sind. Ein Wäschlappen, Simon Preisig. Das ist die neue Losung. In dem Sinne, macht's gut.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch